Einen guten Morgen auch von meiner Seite euch allen. Der Jan, der hat das ja schon super zusammengefasst, ein wunderbarer Einstieg, und er hat es auch geschafft, schon die Emotionen von Jona so ein bisschen darzustellen. Und ich würde jetzt gerne den Text lesen, so wie er in der Bibel steht. Und ich mache das ja öfters so, ich lade ein, auch zu dieser Textlesung aufzustehen, einfach um das äußerlich auch zu zeigen. Wir lesen hier das Wort des lebendigen Gottes und wollen es auch ernst nehmen in dieser Art und Weise. Steht gerne auf. Ich lese schon den 10. Vers nochmal aus dem 3. Kapitel und dann geht es mit dem Kapitel 4 von Jona weiter. Und Gott sah ihre Taten, das ist die Bevölkerung von Ninive, die hier gemeint ist, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr und er wurde sehr zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du so zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus, ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank, und er wünschte sich, seine Seele sterbe, und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh. So endet das 4. Kapitel. Danke, ihr könnt euch gerne wieder setzen. Als ich dieses Kapitel las, kam mir ein Gedanke, hier kann man etwas über die Gnade Gottes lernen. Das musste ich so denken. Und irgendwie kommt Jona mit dieser Gnade Gottes, die hier zu lesen ist, nicht klar. Nachdem Gott Gnade vor Recht ergehen hat lassen zu der Bevölkerung Ninive und sie nicht vernichtet hatte, da sagt er, und es missfiel Jona sehr und er wurde sehr zornig. Irgendwie kommt er mit dieser Gnade Gottes hier nicht klar. In den letzten Wortbetrachtungen zu Jona, da wurde von der Angst gesprochen, die Jona hatte vor den Leuten aus Ninive, und dass er deswegen sich entschied zu fliehen. Ich denke, vielleicht war das auch mit ein Grund, ein Aspekt. Aber was man hier auch eindeutig lesen kann, ist, dass Jona schon ahnte, dass Gott der Bevölkerung Ninives gnädig sein würde. Und das wollte Jona nicht. Er wollte irgendwie Gerechtigkeit sehen. Und ich habe so gedacht, er hatte recht damit. Der zweite Vers in diesem Buch Jona, da steht: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Also, er hatte recht damit, dass Gott hier Gerechtigkeit walten lassen musste, weil die Bosheit dieses Volkes, dieser assyrischen Stadt, war, ich sag mal, wie ein übler Geruch in die Nase Gottes gestiegen. Das waren Leute, die in Sünde lebten. Und Jona wusste ganz genau, Sünde wird bei Gott bestraft. Und vielleicht hatte er auch die Zusammenhänge im Kopf, oder er musste selber darunter leiden unter diesem sündigen, gottlosen Volk der Assyrer und konnte jetzt einfach nicht verstehen, warum Gott diesem sündigen Volk dass den Gott Israels schmähte, warum er diesem Volk, dieser Stadt jetzt gnädig sein gewesen war. Und ich denke, er war Prophet Gottes und er wollte sicher auch die Ehre Gottes wiederhergestellt sehen. Und das funktionierte für Jona einfach nur durch Gericht. Jona wollte Gerechtigkeit. Und er empfand diese Gnade Gottes, die hier, empfand diese Gnade, die Gott hier walten lässt, so ungerecht, so unpassend, dass er richtig zornig darüber wird. Und als ich so darüber nachdachte, fiel mir noch ein Mensch aus der Bibel ein, wo das in ähnlicher Form so ein bisschen rauskommt. Aus dem Neuen Testament eine Person, das ist der Bruder des verlorenen Sohns. Wir kennen wahrscheinlich alle diese Geschichte, wo der verlorene Sohn das Erbe drauftreibt, das Geld mit Huren durchbringt und dann irgendwann reumütig zurückkommt, der Vater ihn mit offenen Armen empfängt, ein Festmahl gestaltet. Und der Bruder von dem verlorenen Sohn kommt dann irgendwann heim und hört die Musik und sieht, hier stimmt was nicht. Hier ist eine mächtige Party im Gange und erfährt dann davon, dass sein Vater das gemästete Kalb geschlachtet hat für seinen Bruder, der ja alles draufgetrieben hatte. Und er sagt dann, aber er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Ich zitiere jetzt mal Lukas 15. Genau das gleiche Verhalten, die Empfindung. Er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Dieser Bruder, der dem Vater immer gehorsam gewesen war, der das Geld nicht draufgetrieben hat, der ihm treu gewesen war und immer da, sagt, mir hast du nie eine Party geschmissen, sage ich jetzt mal. Und er konnte das nicht verstehen. Er fand das als extremst ungerecht und wurde zornig, genauso wie der Jona. Und ich sag mal, ich vermute, dass auch unser Gerechtigkeitsempfinden in diese Richtung geht. Dass wir ähnlich empfinden wie dieser Bruder des verlorenen Sohns oder wie Jona. Dass wir denken, ja, eigentlich muss doch jeder bekommen das, was er verdient. Ich habe in diesem Buch Jona, ich möchte es mal nennen, Prinzipien gefunden, die ein Stück weit die Gnade Gottes beschreiben. Und das erste Prinzip habe ich mal genannt, was wahr ist, muss wahr bleiben. Gott beschönigt hier nichts. Vielleicht überliest man das öfter mal, aber er sagt ja ganz klar, die Bosheit dieses Volkes ist vor mir aufgestiegen. Er nennt es Bosheit, er nennt es Sünde. Und es ist nicht so, naja, Schwamm drüber. Oder, na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich glaube, wir können hier rauslesen, was wahr ist, muss wahr bleiben. Sünde bleibt Sünde vor diesem Gott. Und das ist auch in diesem Buch Jona herauszulesen. Das ist das eine. Das zweite ist, Sünde führt zum Tod und zur Vernichtung. Gott wird, so hat er dem Jona gesagt, wird diese Stadt zerstören aufgrund ihrer Boshaftigkeit und Sünde. Und das ist übrigens das einzige prophetische Wort in diesem ganzen Buch Jona, wo er sagt, und er rief und sprach in Jona 3, Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das ist das einzige prophetische Wort dieses Propheten Jonas. Und ich glaube, so weit und bis hierhin kommt Jona bestens auch klar. Das ist auch sein Verständnis. Gott nimmt Sünde ernst. Gott übersieht Sünde nicht und beschönigt Sünde auch nicht. Und bei Gott hat Sünde Konsequenzen. Sünde führt zum Tod und zur Vernichtung. Sünde hat Strafe zur Folge. Und das kommt in dem Jona-Buch heraus. Und der dritte Aspekt der Gnade Gottes ist, Glaube, Reue und Umkehr sind Voraussetzungen dafür, dass ich dann Gottes Gnade erleben kann. nachdem ich Aspekt 1 und 2 eben auch realisiert habe. Das sehen wir bei den Leuten aus Ninive im dritten Kapitel. Da heißt es im fünften Vers, die Leute von Ninive glaubten Gott. Und das sieht man daran, dass das nicht nur ein Spruch ist, dass sogar der Sohn, der König sich Sacktuch anzieht. Die meinen das richtig ernst. Und es ist irgendwie schon ein Stück weit erstaunlich für mich. Der Jona sagt hier, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und das reicht denen aus, um zu realisieren, hier haben wir es mit der bitteren Wahrheit Gottes zu tun. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und das wird geschehen. Und die Folge ist diese Reue, diese Umkehr und der Glaube daran, dass Gott das tatsächlich wahr macht, ist die Voraussetzung dafür. Und dann sehen wir, ihnen gereut es und sie versuchen im ganzen Land, eine Staatsreue zu organisieren. Und das betrifft sogar mit die Tiere, das ordnet der König an. Und dann lesen wir in Jona 3, Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wege umkehrten. Also das tun die, das hat Gott gesehen, das ist echt. Und dann sehen wir, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist, wie Jona es zitiert, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und genau mit diesem dritten Aspekt kommt eben dieser Jona jetzt nicht klar. Diese sündige Stadt entgeht hier ihrer gerechten Strafe und das regt Jona mächtig auf. Und er sagt noch, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Ich wusste es. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum gönnt Jona diesen Menschen ihre Rettung nicht? Warum macht es ihn zornig, wenn Gott ihnen gnädig ist? Und vermutlich war er ja als Teil des Volkes Gottes, als Prophet daran bemüht gewesen, Gottes Gebote zu halten und bestrebt, gottesfürchtig zu leben. Und vielleicht hat er das auch ziemlich gut hingekriegt und war jetzt der Meinung, ja, ich als Mitglied im Volk Israel, als Prophet, als jemand, der seine Gebote befolgt, ich habe Gottes Gunst verdient. Aber dieses boshaftige Volk, was Gott ja boshaftig nannte, das hat es nicht verdient. Und Jona war wahrscheinlich davon überzeugt, so denke ich es mir, dass sein Leben Gott wohlgefällig ist und das eben nach und das Leben der Assyrer da in dieser Stadt Ninive nachweislich nicht. Und ich habe so gedacht, haben wir hier einen Fall von Selbstgerechtigkeit, die hindert daran, anderen die Gnade Gottes zu gönnen? Nachdem dann Jona diesen Zornausbruch hatte, erteilt Gott ihm dann eine Lehrstunde in Sachen Gnade. Er bestellt diese Rizinuspflanze, eine Staude, und ich habe mal geguckt, ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie so eine Rizinuspflanze aussieht, aber die Bilder, die ich gefunden habe, das war eine Pflanze mit großen Blättern. Und von daher macht das irgendwie Sinn für mich, wenn da so eine Pflanze wächst mit großen Blättern, die spendet Schatten. Und die Wirkung tritt ein, Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude, lässt sich dort lesen. Und am nächsten Tag kommt der Wurm und die Pflanze geht ein, so schnell wie sie gekommen war, der Rizinus verdorrt. Und bringt Jona von seiner großen Freude in ein tiefes Tal und er wünschte sich, dass seine Seele sterbe und sagt, es ist besser, dass ich lebe, als dass ich sterbe. Und dann sagt Gott, und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Jona fühlt sich im Recht, auch in diesem Zorn, in seinem tiefen Tal über diesen Rizinus. Auch da fühlt er sich im Recht, dieser Rizinus ist ihm zu Unrecht wieder genommen worden. So ist sein Empfinden. Und Gott sagt ihm dann, hör mal, du hast ihn nicht gesetzt als kleines Pflänzchen und auch kein Samen gesät. Du hast ihn nicht gewässert, du hast das Leben in dieser Pflanze nicht bewirkt, du hast ihn nicht groß werden lassen. Mit welchem Recht sagst du, dass diese Pflanze jetzt hier nicht wieder weggenommen werden kann? Ich habe sie gegeben und ich habe sie genommen. Es war in meinem Zuständigkeitsbereich. Und zwei Dinge sind mir an dieser Rizinusstaude klar geworden. Zum einen die Betrübnis Gottes und ich sag mal, zu erkennen an der Betrübnis des Jona. Im Vergleich dazu, Gott war betrübt über den Untergang Ninives. Das sagt er. Das heißt für mich, er hätte es lieber gehabt und gesehen, dass er sich an der Bevölkerung Ninives gefreut hätte. So wie Jona über diese Rizinusstaude. Und er fragt ja, sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive? Also heißt für mich, Gottes Ziel war nicht in erster Linie, dieses Volk zu zerstören. Gottes ursprüngliche Intention war, sich an diesem Volk zu erfreuen. Und er ist betrübt, dass er dieses Volk zerstören muss, aufgrund seiner Gerechtigkeit, aufgrund seiner Natur. Aber es steckt in Gottes Wesen drin, dass er Freude daran hat, wenn Leute hinter ihm hergehen. Und es betrübt ihn, wenn Leute gegen ihn sind und sündigen und ihn nicht als Herrn dastehen lassen. Das war das eine, was die Rizinusstaude mir gezeigt hat. Und das zweite ist, er macht Jona klar, er hat kein Recht, sich über den Eingang dieser Staude zu beschweren. Gott ist in seinem Handeln souverän. Unabhängig von allem und von allen, niemand verantwortlich, niemand etwas schuldig. Alles, was ist und was wir sind, was war und ist, durch ihn. Alles steht zu seiner freien Verfügung. Das lehrt mich dieser Text und diese Rizinusstaude eben auch. Und auch in seiner Gnade ist Gott souverän. Er allein entscheidet, wem er gnädig ist. Und Jona hätte es wissen können und er wusste es ja eigentlich auch. Denn in dieser Unterhaltung, die Gott mit Jose hatte und die uns in 2. Mose 33 berichtet wird, da redet Gott mit Mose und antwortet dann, ich werde all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Und dann sagt Gott, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Das heißt, ich bin souverän in meinen Entscheidungen, auch in meiner Entscheidung über meine Gnade, wem ich meine Gnade erweise und wem eben nicht. Und im Neuen Testament wird dieses Prinzip genauso bestätigt in Römer 9. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Und Gott hat sich für diese, in seiner Souveränität, so möchte ich mal sagen, für dieses Gnadenprinzip entschieden. Glaube, Buße und dann ist er treu und gnädig. Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also Glaube ist die Voraussetzung für den Zugang zur Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Und 1. Johannes 1, da kommt die Buße raus, was auch zu dem Prinzip der Gnade Gottes dazugehört. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und reinigt uns von der Ungerechtigkeit. Genau das ist hier passiert bei dem Volk in Ninive. Sie kehren um und sie tun Buße. Sie glauben, sie kehren um und dann stellt sich Gott zu seiner Entscheidung, die er sich in seiner Souveränität selbst gesetzt hat. Er ist treu und gerecht, so nennt er das, dass er uns die Sünden vergibt. 1. Johannes 1. Und dieses Prinzip findet hier bei den Bewohnern aus Ninive Anwendung. Gott ist in seiner Souveränität treu. Das heißt, dieses Prinzip gilt nach wie vor. Und hier taucht auch keine Klausel über die Menge oder die Bedeutsamkeit von Sünde oder von Sünden auf. Und auch das ist ungewöhnlich, das widerstrebt uns ja eigentlich in unserem Denken. Und dann wurde ich erinnert an dieses Gleichnis aus Matthäus 20, das Jesus erzählt von diesem Chef, der Leute einstellt für den Weinberg. Und er geht zu den Tagelöhner auf den Platz, wo die sich immer versammeln und bietet, ich sag mal, eine Arbeit für den Tag an und er handelt einen Vertrag aus mit den Arbeitern, ein Dinar pro Tag. Und sie schlagen ein, Vertrag abgeschlossen und die Leute gehen und arbeiten dann in dem Weinberg. Und ein paar Stunden später sagt der Chef, ich gehe nochmal hin und fragt wieder Leute an, zu ihm in den Weinberg zu kommen, um zu arbeiten. Und er findet wieder welche und die gehen und arbeiten. Und dann nachmittags macht er das Gleiche nochmal und geht wieder hin, stellt Leute ein, die kommen in den Weinberg zum Arbeiten. Und dann ist es Abend geworden, Zeit auszuzahlen. Und er gibt den Leuten, die, mit denen er den Vertrag gemacht hatte, eben diesen einen Dinar, so wie vereinbart. Und dann gibt er auch denen, die erst mittags angefangen haben, das Gleiche, einen Dinar. Und die, die nachmittags angefangen haben, gibt er ebenfalls einen Dinar. Und das kriegen die, die morgens angefangen haben, natürlich mit. Und unser Gerechtigkeitsempfinden ist natürlich, das kann doch nicht sein. Wie soll der, der nachmittags nur ein paar Stunden oder vielleicht nur zwei gearbeitet hat, das Gleiche kriegen wie der morgens? Dann sagt er, hört mal, ich habe mit euch doch vereinbart, ein Dinar. Und alles andere, was ich tue, das steht doch mir zu. Ob ich denen jetzt ein Dinar ebenfalls gebe, bin ich nicht souverän genug dazu, das so zu tun? Und er sagt, nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Auch das Gleichnis spiegelt ein Stück weit unser, auch mein Gerechtigkeitsempfinden wider. Und zeigt uns aber, Gott ist souverän in seinem Handeln und auch darin, was er uns aus seiner Fülle gibt oder nicht gibt. Und ich habe gefragt, sind wir so selbstgerecht, dass wir anderen diese Gnade Gottes eben nicht gönnen? Wo wir denken, ja, eigentlich leben wir doch gut, sind bestrebt, Gottes Willen zu tun. Und was hindert uns, anderen die Frage zu gönnen oder vielmehr noch eine Steigerung, anderen die Gnade Gottes ja, zu sagen, kundzutun, dafür zu arbeiten, dass andere die Gnade Gottes eben auch sehen, die ihnen möglich ist. Und ich habe so gedacht, ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn wir uns selbst als Begnadigte sehen. Wenn wir meinen, wir sind im Recht, wenn wir selbstgerecht sind und das, was wir tun, ausreicht oder reicht oder besser ist als das, ich glaube, das wird uns hindern, diese Sicht Gottes zu unserer Sicht zu machen, dass es eine Betrübnis ist, wenn Leute verloren gehen. Und es wird uns daran hindern, anderen die Gnade Gottes zu gönnen, so wie Gott sie ihnen gönnt. Aber ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, wie groß und umfangreich die Gnade Gottes ist, die er an uns, an mir gezeigt hat, das wird mir meinen Blick, glaube ich, öffnen, auch auf anderen, auf andere, diese Gnade, diese Gnade nahe zu bringen. Und dann kam mir noch ein weiterer Gedanke über die Gnade Gottes und über das Buch Jona. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet und damit wieder zurück in die Gnade. Dieser Satz fiel mir nochmal ein und ich denke, dass man auch das in diesem Jona-Buch sehen kann. Römer 2, und weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Die Gnade Gottes erzieht uns manchmal und führt uns zurück in die Ehrfurcht Gottes, Zitat aus Titus 2, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen, Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit von der weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Es ist Gnade, wenn Gott uns in seine Nähe holt oder zurückholt. Und die Frage habe ich mir dann gestellt, realisiere ich das auch, wenn diese Erziehungsmaßnahmen dazu vielleicht schmerzhaft sind? Ich habe an die Seeleute gedacht bei Jona, die von denen dann zitiert wird am Ende des ersten Kapitels, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer und gelobten ihm Gelübde. Sie waren am Ende des ersten Kapitels nah bei Gott. Sie hatten verstanden, wer der lebendige Gott ist. Und Gott führte sie in die Gottesfurcht. Sie hatten Gott kennengelernt. Aber der Weg dahin, der war extremst bitter. Sie sind in Seenot geraten, sie hatten Todesangst, sie haben jemanden über Bord geschmissen, wo ich sage, das hat sie alles nicht herausgefordert, sondern überfordert. Das war eine Extremsituation. Aber letztendlich habe ich so gedacht, ist es vielleicht die Güte Gottes gewesen, die sie hier in die Gnade hineingeführt hat, in die Gottesnähe, in dieser schmerzhaften, überforderten Situation. Zweites, was mir eingefallen ist, ist der Jonas selbst. Ich sag mal, diese erzieherische Güte, die Gott zeigt vielleicht manchmal, die Güte, die sich vielleicht manchmal nicht als Güte anfühlt, und uns aber wieder in die Nähe Gottes bringen möchte. Die erlebt Jona da badend im Magensaft dieses Fisches. Da unten in diesem Fischbauch, da kommt er wieder zur Besinnung. Und das wird ihm zur Rettung und führt ihn ins Gotteslob. Er sagt ja, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Gott redet mit ihm und Jona redet mit Gott. Ich aber will Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und letztendlich steht dann da, und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona aufs trockene Land. Also in diesem Fischbauch erneut eine Situation der völligen Überforderung. Vorher ist er ja in die tobende See geschmissen worden. Der hatte seinen Tod vor Augen, mal ganz sicher, ja. Und der hat sich bestimmt nicht überlegt, ach, da wird gleich schon ein Fisch kommen. Und ich bade dann irgendwie im Fischbauch. Aber diese Extremsituation, diese schmerzhafte Situation führt ihn letztendlich wieder in die Gottesnähe. Und ich glaube, man kann sagen, es ist die Güte Gottes, die das alles so einrichtet und mit dem Ziel, den Jona wieder zurückzuholen. Und das dritte Beispiel, ja, das habe ich gedacht, ist diese Gerichtspredigt, diese unangenehme Predigt, die Jona da in Ninive hält. Ihr werdet in einem Monat nicht mehr da sein, sagt er denen. Und auch das hat diese Leute plötzlich realisieren lassen, es ist ernst um uns. Und hier war wahrscheinlich dieses harte und knallharte Wort der Wahrheit Gottes über ihren Zustand, über ihre Bosheit und die Konsequenz, die Güte Gottes, die sie hier von ihrem bösen Wege umkehren lässt. Und Gott lässt sich dann ja am Ende das Unheil gereuen und sie erfahren die Gnade Gottes. Und ich habe so gedacht, offensichtlich kann sich die Gnade Gottes manchmal, also die Gnade Gottes und die Güte Gottes manchmal extrem unangenehm anfühlen. Und vielleicht kennen wir das ja auch. Wir kommen manchmal in Situationen hinein, die schwierig sind, Krankheit oder Sorgen oder was auch immer. Und ich habe das schon auch bei mir beobachtet. Oftmals ist es so, wenn die Dinge gut laufen, dann leidet ein Stück weit die Beziehung zu Gott, dann ist man nicht mehr so nah dran. Aber wenn dann sowas kommt und man merkt, ja, ich brauche Hilfe, Not lehrt beten, da ist was Wahres dran. Und ja, ich möchte es dann auch, möchte auch fragen, ist es vielleicht die Güte Gottes, die mich hier zurückholen will, in den Gnadenbereich Gottes, in die Fülle Gottes, in seine Nähe. Das Buch Jona, so möchte ich es jetzt mal zusammenfassen, verrät uns einiges über das Prinzip Gottes zu seinem gnädigen Handeln. Grundsätzlich, das haben wir gesehen an dem Rizinus, ist Gott souverän in seinem Handeln. Und das gilt auch für sein gnädiges Handeln. Er ist gnädig, wem er gnädig sein will. Dann haben wir gesehen, Gott will Rettung für uns Menschen. Und das taucht in diesem Jona-Buch mehrfach auf. Und er ist betrübt, das hatte ich ja vorgelesen, das sagt Gott, wenn Menschen verloren gehen. Übrigens, hier steht von 120.000 Menschen, die nicht links und nicht rechts unterscheiden können. Das sagen Ausleger, okay, das waren Kinder, die wussten einfach nicht, wo links und rechts war. Hochgerechnet waren das 600.000 Leute. Also eine riesen Menschenmenge, ein riesen Areal dieser Stadt Ninive. Ja, und es betrübt ihn, dass die Vernichtung dieser Menschenmenge bevorsteht. Und dass Gott betrübt ist, wenn Menschen in die Vernichtung, in den Tod gehen, das sehen wir an Jesus. Das ist der Beweis, er ist der Beweis für diese Aussage. Und Gott nimmt Sünde ernst. Und die Konsequenz von Sünde ist Vernichtung, auch das sehen wir hier. Und dann dieses Prinzip, dass Glaube und echte Buße uns in die Gnade Gottes führen und uns retten, lässt sich hier erkennen. Und Gott steht treu zu seinem Prinzip, dass er in seiner Souveränität, zu dem er sich so entschieden hat. Und Gottes Gnade ist Triebkraft für erzieherische Maßnahmen, um uns wieder in die rettende Nähe und die Fülle unseres Gottes zurückzuholen. Und auch dann, wenn diese Maßnahmen manchmal schmerzhaft sind. Und dann hatte ich gesagt, Selbstgerechtigkeit lässt uns anderen die Gnade Gottes nicht gönnen. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, macht es Sinn, sich nochmal neu auch für sich selbst zu überlegen, wie groß die Gnade Gottes ist, wie umfangreich, die er an mir gezeigt hat. Und sich zu überlegen, wie groß die Hürde war, um zu Gott in seine Nähe zu kommen. Und dass es reine Gnade ist, egal wie gut du dich fühlst oder wie gut du meinst, sein zu wollen oder zu sein. Wir sind begnadigt und es ist wirklich unverdient, wie der Name schon sagt. Lass uns das neu realisieren, lasst uns das neu erkennen und lasst uns das auch dahin führen, dass wir, die wir die Gnade Gottes erfahren haben, auch dann diese Betrübnis in unserem Leben ja, erhalten, will ich jetzt mal sagen, andere zu sehen, die nicht in dieser Gnade sind. Und wenn hier ja, jemand da ist, der sagt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich in dieser Gnade Gottes lebe, ob ich es habe, dann rufe ich auf und ermutige, geh diese Schritte, die ich erklärt hatte. Glaube, Reue und finde dann die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes und das Errettetsein. Soweit mal meine Gedanken.
Ich habe mich sehr über diesen Text gefreut, weil ich liebe diesen Text, weil ich immer wieder schmunzeln muss über diesen Jona. Der ist irgendwie so menschlich, finde ich. Und das, was wir hier in diesem vierten Kapitel sehen, das spiegelt so sehr oft wider, wie wir Menschen miteinander umgehen. Und hier in diesem Kapitel ist ja häufig die Rede von Zorn auch. Ja, also Gott wird zum Beispiel hier beschrieben, ist langsam im Zorn. Der Jona selber wird zweimal zornig und wünscht sich den Tod eben entsprechend herbei. Ja, aus einer Situation heraus, wo man eigentlich denkt, ey Jona, sag mal, geht's noch? Ja, denn diese Rizinusstaude zum Beispiel, Thomas, die ist ja, die wächst normal nicht in einer Nacht. Ja, das ist ein Wunder gewesen, dass die so schnell, die vergeht auch normal nicht innerhalb so kurzer Zeit. Ja, auch das ist ein Wunder gewesen. Der Mann, der ist voll Wunder umgeben und rafft's trotzdem irgendwie nicht, was Thema ist. Und ich muss da wirklich drüber schmunzeln, immer wieder neu. Und trotzdem hat das so eine tiefe Wahrheit auch für uns. Eine ganz tiefe Wahrheit für uns, denn ich möchte das mal runterbrechen. Ich möchte euch eine wahre Begebenheit erzählen, die aktuell Thema ist. In einer FEG in Deutschland hat sich ein Gemeindeglied in den Stadtrat wählen lassen für die AfD. Für die AfD. Und in der Gemeinde sind, in der FEG, ja, sind viele Migranten. Und die sagen, wie kann das sein? Der will, dass ich rausfliege, zurück in mein Land gehe, wo ich umgebracht werde möglicherweise, aber auf jeden Fall gefoltert werde, und der setzt sich dafür ein. Wie kann das denn bitte schön sein? Und es gibt einen Antrag in dieser Gemeinde, diesen Mann aus der Gemeinde auszuschließen. Auszuschließen, weil er für die AfD im Stadtrat eben entsprechend sitzt. Und dieses Thema ist an mich herangetragen worden, weil ich die Person, die dort im Ältestenkreis ist, kenne, ja, und auch gut kenne, und die hat gesagt, Jochen, was soll ich tun? Ja, was soll ich tun? Was ist hier die richtige Entscheidung? Ich sehe auf der einen Seite die Migranten und auf der anderen Seite sehe ich ihn. Und er hat ja auch ein Recht, hier zu sein in unserer Gemeinde. Genau wie die Migranten auch. Ja, und da prallen auf einmal Überzeugungen aufeinander, ja, wo eine Gemeindeleitung entscheiden muss, wie gehen wir eben entsprechend damit um. Ja, und da gibt es die einen, die sagen, ja, was haben die Migranten denn alle in Deutschland zu suchen? Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber die haben doch ein Recht, die werden verfolgt. Und der hier politisch aktiv ist, der hat auch ein Recht, hier zu sein. Der macht auch nicht alles richtig. Und dann schaukelt sich das so langsam hoch und dann gewinnt das an Dynamik. Ja. Und dann passiert das, was hier bei Jona auch passiert, ja. Man denkt, man fühlt sich im Recht und denkt, hier muss doch jetzt mal Gerechtigkeit passieren. Schmeißt den Mann endlich raus hier aus unserer Gemeinde. Ja, der hat hier einfach nichts verloren. Ja, und auch hier an dieser Stelle lesen wir dann, ja, Gott ist langsam im Zorn, groß voll Güte. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir immer wieder auch sagen will, das möchte auch ich sein als Christ. Und ich habe in meinem Leben, ich meine, ihr kennt mich ja alle, ich bin ja ein sehr menschenzugewandter Mensch, das ist mir schon oft zum Vorwurf gemacht worden, dass ich so menschenzugewandt bin. Hier muss doch jetzt mal Klarheit passieren. Genau das wirft Jona Gott auch zuvor. Seine eigentliche Gnade, das, was Gott ausmacht, wird von Jona hier zum Vorwurf gemacht, Gott. Das ist so nicht richtig. Das muss anders sein. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch wenn wir in unserer Gemeinde darüber überlegen, was gerecht ist und wie wir mit Leuten umgehen, und bevor wir sie aus der Gemeinde rausschmeißen oder bevor wir irgendwas mit denen machen oder einen Stab eben über ihnen zerbrechen, erstmal langsam. Langsam, nochmal kurz reflektieren, wie ist das mit mir? Und es kann nicht sein, dass die Leute, die vielleicht nicht unserer Meinung sind, so wie wir das in der Gemeinde haben, von der ich eben sprach, dass die dann sofort weg müssen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das hier aus diesem Text auch wahrnehmen. Und das, was hier in dem Text auch beschrieben ist, das ist ja eine Sache, die nicht von jetzt auf gleich, oder die hier in dem Fall ist es so, dass es von jetzt auf gleich passiert ist. Die Leute haben Gericht angekündigt bekommen und sind umgekehrt. Die Regel ist das nicht. Die Regel ist, dass Leute über längeren Zeitraum in ihren Dingen eben entsprechend leben, in den Sachen leben, wo Schwierigkeiten sind. Ja? Und man braucht oftmals viel Begleitung, um aus diesen Dingen herauszukommen. Und da ist es wenig hilfreich, wenn man eben entsprechend dann mit dem Breitschwert vielleicht da reingeht und sagt, nee, ich bin das jetzt leid, die leben ihr Leben nicht so, wie es sein sollte, hier, das muss jetzt hier beendet werden. Ich finde, das ist wichtig und das ist das, was Gottes Charakter ist. Gottes Charakter ist, dass wir eben entsprechend in Liebe, in Geduld miteinander umgehen. Und dass wir uns in der Gemeinde so verhalten, dass wir uns im Verhältnis zu den Leuten hier in Steinbach, zu den Leuten in unserer Familie, zu unseren Arbeitskollegen so verhalten, wie Gott das eben entsprechend tut. Langsam im Zorn und mit großer Güte. Ich glaube, das steht uns Christen gut an, wenn wir das so tun.
Ihr Lieben, als ich so diesen Text gelesen habe, ist mir was aufgefallen. Wie oft ist denn der Jona in die falsche Richtung gelaufen? Also einmal weiß ich mindestens. Ich sage zweimal. Warum zweimal? Der kam aus dem Westen und hier in unserem Text heißt es in Vers 5, da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Völlig ballerballer. Wenn der nach Hause gewollt hätte und hätte gesagt, ich sag jetzt mal ein bisschen blöd, scheiß der Hund drauf, was mit denen passiert, dann wäre der nach Westen gegangen, Richtung Heimat, ein Stück weit näher der Heimat entgegen. Was macht er? Der geht schon wieder in die falsche Richtung. Diesmal nicht nach Westen, sondern nach Osten. Schon verrückt, der Mann, oder? Und jetzt wird es interessant, was für mich groß geworden ist. Jetzt baut er sich eine Laubhütte. Jetzt müssen wir ein bisschen Himmelskunde machen. Im Osten geht die Sonne auf. Süden nimmt sie ihren Lauf und im Westen will sie untergehen. Was macht der Kerl denn? Er baut sich im Osten eine Hütte, eine Laubhütte. Er sorgt vor. Wunderbar. Im Osten geht die Sonne auf, also hat er die Hütte so gebaut. Da hinten geht die Sonne auf, da ist die Stadt. Und er kann sie jetzt anschauen, wie die zwei von der Muppets Show. Was passiert denn da jetzt so? Der hat sich gedacht, ich guck mal, wie das jetzt wirklich ausgeht. Ich habe jetzt einen Logenplatz und kann gucken, was Gott tatsächlich mit dieser Stadt macht. Aber er hat die Rechnung ohne Gott und ohne die Naturgesetze gemacht. Weil die Sonne fängt an und geht nach Süden und geht nach Westen und er ist den ganzen Tag in der Sonne. Völlig verrückt, oder? Er hat vorgesorgt und doch nicht richtig vorgesorgt. Er hat nämlich die Himmelsrichtungen falsch ausgerechnet. Und wie ist dann Gott, was zeigt ihm Gott in diesem ganz banalen Beispiel genau das, was er der Stadt Ninive sagt. Leute, ihr habt eure Lebensplanung falsch betrieben. Ihr habt die falsche Hütte oder die Hütte in die falsche Ausrichtung gemacht. Und Jona, du hast an dieser Stelle genau den gleichen Fehler gemacht. Du hast dein Leben auf eine Laubhütte gesetzt, die nicht richtig war. Und ich schenke dir diesen Rizinus und will dir damit zeigen, ich bin gnädig. Ich schütze dich vor der Sonne, vor dem, was dein Leben, ja, unwertvoll macht, unwirklich macht, was dein Leben ausdörrt, was dein Leben ja, zum Verzweifeln bringt. Für mich war das ein Stück weit eine Erleuchtung. Gott zeigt dem aus einem ganz, ganz praktischen Beispiel, Jona, du bist nicht besser als die. Du hast genau die gleiche falsche Basis für dein Leben gewählt und trotzdem schicke ich dir diesen Rizinus und trotzdem bin ich dir gnädig und trotzdem ist es mein Recht, gnädig zu sein.
Ja, auch einen Gedanken von mir zum Buch Jona. Am Anfang lesen wir das in den ersten Versen, er bekommt einen Auftrag, dann geht er in die verkehrte Richtung. Und dann heißt es, weg vom Angesicht des Herrn. Das ist mir so hängen geblieben. Also wenn ich auf dem Weg weg vom Angesicht des Herrn bin, dann geht es abwärts. Und dann können wir hier im Buch Jona, in den ersten zwei Kapiteln, eine Abwärtsspirale feststellen oder Stufen nach unten. Er ging nach Jaffo hinab, also geografisch ist das abwärts. In Jaffo ging er ins Schiff hinab, abwärts. Im Schiff geht er nochmal hinab in den untersten Raum, abwärts. Und was macht er? Er schläft fest. Draußen tobt der Sturm und Jona schläft fest. Unmöglich, oder? Warum? Weil es abwärts ist. Und es geht noch weiter. Und er wird dann geweckt und ihm ist sofort klar, dass der Sturm seinetwegen ist und er sagt, werf mich ins Meer. Die tun das, aus dem Schiff ins Meer abwärts. Und dann könnte man denken, da ist aus. Er verschwindet in den Wellen und ist aus. Nein, nein, noch nicht. Es sind noch zwei Stufen, mindestens zwei. In den Fisch, abwärts. Und der Fisch bringt ihn wohin? An die Gründe der Berge, heißt es, je nach Übersetzung. Habe ich so gedacht, wenn ich wirklich, vielleicht auch du, kannst dich selber fragen, ja, auf der Flucht vor Gott bin, vor dem Herrn bin, dann geht's abwärts. Und ich wünsche mir, dass Gott uns wirklich davor bewahrt, dass das nicht der Fall ist. Wie wir auch heute gehört haben, wirklich die Gnade Gottes, aus diesem Ganzen, aus diesen vielen Stufen abwärts, hat Gott was Gutes gemacht. Die Gnade Gottes, die uns heute so groß gemacht wurde, wollen wir neu hochschätzen und davon Gebrauch machen.
Ja, wir singen jetzt noch ein gemeinsames Lied